Okay, herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe von der neuen Serie Über den Tellerrand hier beim Freien Radio Neumünster. Mein Name ist Lea Winter und ich habe heute zu Gast Rita Bilal. Hallo Frau Bilal.
Ja, hallo Lea. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich gefreut.
Super. Max, mögen Sie sich zum Einstieg vielleicht einfach einmal vorstellen, dass die Hörer auch wissen, wer hier heute mit dabei ist bei der Sendung?
Ja, meinen Namen habt ihr ja schon gehört. Ich heiße Rita Bilal, wohne hier seit bald 40 Jahren in Neumünster und bin seit etwa 2,5 Jahren, nämlich seitdem ich in Rente bin, ein bisschen aktiver in der Gesamtgesellschaft hier in Neumünster geworden. Und unter anderem kümmere ich mich jetzt auch, beziehungsweise bin ich Vereinsmitglied im Verein Familien für den Frieden.
Genau, der Verein wurde ja im Mai 2022 gegründet. Du bist Gründungsmitglied. Magst du einmal ein bisschen was zu der Vorgeschichte von diesem Verein erzählen, was der Verein eigentlich macht?
Und ich erzähle vielleicht so aus der Sicht der etwas älteren Leute. Also ich bin jetzt 68. Ganz angefangen hat es damit, dass wir junge Erwachsene kennengelernt haben, die sich nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern der Welt für den Aufbau einer basisdemokratischen Gesellschaft engagieren. Und im Zuge dieses Engagements lernten die jungen Leute unter anderem auch die Selbstverwaltung in Rojava in Nord- und Ostsyrien kennen und waren von dem dort im Aufbau befindlichen Gesellschaftsmodell fasziniert.
Woher kommt diese Faszination?
Genau. Ja, das kann ich vielleicht einfach dadurch beschreiben, dass es eben im Gegensatz zu dem doch sehr anonym nebeneinander herleben hier bei uns viele junge Leute eigentlich dazu motivierte, auch wie uns in der Vergangenheit, in Wohngemeinschaften, in Gemeinschaften, Kooperativen oder so zu leben.
Okay.
Und das haben sie unter anderem dort in Nord- und Ostsyrien kennengelernt und haben sich dann eben zum Teil entschlossen, tatsächlich dort zu leben und dieses Gesellschaftssystem mit zu unterstützen. Einige sind aber dann auch nach einigen Monaten oder auch 1-2 Jahren wieder nach Deutschland gekommen,
ja,
um dann hier diese Theorie und bekannt zu machen.
Okay, warum ist es ausgerechnet dieses Gebiet, Rojava, diese Region?
Ja, es ist eigentlich daher gekommen, weil halt die jungen Menschen, die uns auf dieses Gebiet aufmerksam gemacht haben. Es gibt eben doch nicht, ich bin auch nicht so informiert, aber nicht so viele basisdemokratische Gesellschaftssysteme. Und ich denke mal, ich würde mal gerne sagen, dass das vielleicht das am nächsten oder Europa, Deutschland am nächsten liegende Gebiet ist.
Okay, und was genau macht der Verein Familien für den Frieden?
Ja, also ich beschreibe mal unsere Philosophie.
Ja, sehr gerne.
Wir möchten, dass die Menschen in Frieden und Gemeinschaft gleichberechtigt miteinander leben können. Herkunft oder Ethnie dürfen keine Rolle spielen. Wie auch bei uns im Grundgesetz verankert, die Würde des Menschen, und zwar jedes Einzelnen, ist unantastbar. Und mit der Arbeit des Vereins Familien für den Frieden möchten wir für kurdische und multiethnische Siedlungsgebiete Öffentlichkeit herstellen.
Okay.
Und verstehen uns von daher als Plattform für die Unterstützung.
Und diese Öffentlichkeit, wie wird die hergestellt?
Die Öffentlichkeit, zum einen, wenn wir aktuelle Themen haben, zum Beispiel, was ja in den letzten Jahren immer häufiger vorkommt, dass die Türkei Nordostsyrien angreift,
ja,
bombardiert und ja, so weiter, dann machen wir senden wir Schreiben an an die Bundesregierung, ja, ans Auswärtige Amt.
Ja.
Wir haben Kontakt mit MDBs. Ich habe auch hier in Neumünster schon mit einem gesprochen und versuchen, das eben dann öffentlich zu machen.
Okay.
Es ist aber auch so, dass wir jetzt Anfang Januar einen offenen Brief unterschrieben haben, der von ganz vielen Institutionen hier in Deutschland aufgesetzt, unterschrieben worden ist. Mhm. Und das dann an die Bundesregierung geschickt haben.
Okay. Was waren das für Institutionen, die den mit unterschrieben haben?
Das war die Gesellschaft für bedrohte Völker, ja. Medico, Amnesty International, mhm, und also alle möglichen und ganz viele auch bekannte Privatleute.
Okay, dann würde ich sagen, machen wir eine kleine Unterbrechung. Es gibt Musik. Mhm. Wir kommen zu Van Morrison aus Nordirland mit der Single Sometimes We Cry aus dem Jahr 1997.
Sometimes we know, sometimes we don't. Sometimes we give, sometimes we won't. Sometimes we're strong, sometimes we're wrong. Sometimes we cry. Sometimes it's bad when the going gets tough. Yeah, we look in the mirror and we want to give up. Sometimes we don't even think we'll try. Sometimes we cry. Well, we're gonna have to sit down and think it right through. If we're only human, what more can we do? The only thing to do is eat humble pie. Sometimes we cry. For the put me in a jacket, if they take me away, I'm not gonna fake it like Johnny Ray. Sometimes we live, sometimes we die, sometimes we cry. Sometimes we live, Sometimes we die, sometimes we cry, sometimes we cry. Sometimes we love, sometimes we die, sometimes we cry, sometimes we cry.
Okay, du hattest ja gerade schon gesagt, dass die Region immer wieder durch die Türkei auch angegriffen wird. Was glaubst du, warum ist es so schwer, dort einen anhaltenden und nachhaltigen Frieden zu etablieren in der Region?
Tja, das ist eine tolle Frage, aber eigentlich betrifft das ja die gesamte Welt, ne? Denn wo herrscht denn überhaupt irgendwo anhaltender, nachhaltiger Frieden? Bis vor 2 Jahren haben wir vielleicht gedacht, dass wir hier in Europa oder auch in Deutschland so eine Region sind. Aber das hat sich ja nun auch erledigt. Und ich denke mal, warum ist das so schwierig? Weil einfach bei den Menschen, und ich sage jetzt ganz allgemein einfach bei den Menschen, der Wunsch nach mehr Geld, mehr Macht, mehr Ansehen vorhanden ist. Und diese Wünsche erzeugen Neid und Gier und somit Unzufriedenheit.
Ja, ja.
Und wenn man es dann auch noch Führungspersonen gibt, die diese Gefühle der Menschen ansprechen und hochpushen, dann haben zum Beispiel Minderheiten sehr große Probleme und es kriselt an allen Ecken und Enden. Und sowas macht ja zum Beispiel jetzt Erdogan auch in der Türkei. Die Kurden sind dran schuld und er muss sich da irgendwie wehren, obwohl das in den aller seltensten Fällen tatsächlich mal, dass er einen Mückenstich bekommt von den Kurden, jetzt in Nord- und Ostsyrien sowieso nicht, aber zum Beispiel im Irak. Und das ist halt die Frage dann der Verhältnismäßigkeit, die wir ja jetzt auch in anderen Ländern diskutieren.
Genau. Es ist ja auch so, dass die Nachrichten über die Kriege in der Ukraine und auch in Gaza den Fokus auf Syrien, den Irak, den Iran und die Türkei, also dass der Fokus da so ein bisschen von weg geht. Wie würdest du die aktuelle Situation in diesen von Krisen und Kriegen gebeutelten Staaten beschreiben?
Also ich kann zum Irak, zum Iran und der Türkei kann ich weiter nichts sagen. Da bin ich so informiert, wie sich alle, die die Medien anschauen, sich selber sagen können. Berichten kann ich eben jetzt aus der demokratischen, das hört sich toll an, demokratischen autonomen Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien. Und das ist halt Rojava, was der ein oder andere wahrscheinlich schon mal gehört hat. Aber Rojava, dazugekommen sind ja 2016 auch noch die vom IS befreiten arabischen Gebiete, die sich jetzt gemeinsam, das heißt die Kurden, Araber, Aramäer, Assyrer, Turkmen und so weiter, sich eine gemeinsame Selbstverwaltung gegeben haben. Und die aktuelle Situation ist so, dass die Türkei möglicherweise auch aus Angst, dass sich dort eine kurdische Community bildet, also kein Staat. Die Kurden dort haben nicht die Absicht, einen Staat auszurufen.
Ja.
Aber wenn man sich näher mit dem Gesellschaftssystem dort beschäftigt, ist das schon sehr faszinierend. Und das könnte natürlich erstens Menschen abziehen. Zweitens möchte Erdogan aber auch ganz gerne dort in diesem Streifen, in dieser sogenannten 30-Kilometer-Zone, die es noch nicht insgesamt gibt, möchte er gerne wieder arabische, syrische Flüchtlinge, die damals aus Syrien in die Türkei geflohen sind, ansiedeln. Und dazu meint er, müsste er dann die Kurden von dort erstmal verjagen.
Was sind weitere Schwierigkeiten und Probleme in Rojava?
Ja, die Schwierigkeiten sind eben, dass durch die Bombardements der Türkei Infrastruktur, zivile Infrastruktur, Krankenhäuser, Schulen, Elektrizitätswerke, Wasserversorgungswerke und so weiter zerstört werden. Also
ja.
Zum Beispiel hat die Türkei in 2023 insgesamt in 103 Fällen mit Kampfjets und Drohnen angegriffen.
Und in 103 Fällen?
In 103 okay. Fällen über ja. das ganze Jahr, aber Anfang Oktober 2023 ist ein Großangriff gestartet worden, wo dann 92 Menschen getötet worden sind, 89 Menschen verletzt worden sind und eben, wie schon gesagt, Krankenhäuser, Schulen, Elektrizitätswerke, Getreidesilos und so weiter zerstört worden sind.
Okay, und wie reagiert Rojava auf diese Angriffe?
Was die Selbstverteidigungskräfte bzw. die syrischen demokratischen Kräfte an kleiner Ausstattung besitzen, dass sie halt vielleicht versuchen, auf einen Hubschrauber oder irgendwas zu schießen.
Okay.
Aber da haben sie gar keine Möglichkeit, da großartig gegen anzugehen. Ansonsten ist es so, dass sie eben immer wieder, wenn so ein Angriff dann wieder abgeflaut ist, versuchen, das erstmal notdürftig zu reparieren.
Ja.
Was ihnen auch mit bewundernswerter Aufmerksamkeit, was ihnen da gelingt. Sie haben sich eben auch schon mit sehr viel abgefunden und der Lebensstandard sieht etwas anders aus als hier.
Wie ist der Lebensstandard dort?
Es ist so, dass man dort nicht rund um die Uhr Strom hat.
Ja.
Wer jetzt nicht in der Lage ist, jetzt auch finanziell nicht in der Lage ja. ist, sich Batteriespeicher oder so zu beschaffen, der hat dann vielleicht 2-3 Stunden Strom am okay. Tag.
Das kann man sich hier bei uns gar nicht so vorstellen, ne?
Nein, ich glaube, dass da wäre jeder hier total überfordert.
Ja.
Und dort ist es eben so, dass man sich dann darauf einstellt.
Ja.
Wenn man eine Waschmaschine hat oder wenn man sein Handy aufladen will, dann macht man das eben in der Zeit, wenn Strom da ist.
Also nur zu bestimmten Zeiten dann, ne?
Zu bestimmten Zeiten. Und ich habe es so erlebt, dass man dann schon wusste, meistens ist es dann nachts. Mhm. Das heißt, also abends steckt man sein Handy in die Steckdose
ja.
und hat es dann am nächsten Morgen, wenn man Glück hat, aufgeladen. Aber es ist schwierig.
Okay, die Region ist ja sehr multiethnisch geprägt.
Mhm.
Wie würdest du denn das Zusammenleben von Kurden, Assyrern und Arabern dort beschreiben?
Also das, was ich dort erlebt habe,
ja.
funktioniert das Zusammenleben sehr gut.
Ja.
Laut diesem Gesellschaftsvertrag, der jetzt im Dezember 2023 nochmal überarbeitet worden ist, gibt es keine Unterschiede zwischen den einzelnen Ethnien und Religionen. Und die Menschen merken, dass sie gemeinsam viele Dinge schaffen können. Das habe ich jetzt auch selber vor Ort in Syrien festgestellt. Ich war letztes Jahr im November und Dezember dort. Und wir haben dort verschiedene Institutionen besucht und haben dort dann auch Kurden, Araber, Assyrer und so. Also die Assyrer, Turkmenen und so weiter sind nicht so zahlenmäßig stark vertreten wie Araber oder Kurden. Aber das Zusammenarbeiten zwischen arabischen und kurdischen Männern und Frauen war völlig problemlos. Wir waren in den Institutionen, in Stadtverwaltung, in Selbstverwaltung, wir waren in Frauenhäusern, in Waisenhäusern und haben dort immer wieder erlebt, dass es zum einen grundsätzlich in den Spitzen oder in den Leitungspositionen immer Frauen und Männer gab.
Okay.
Ist es so im Gesellschaftsvertrag festgelegt, in einer Leitung müssen ein Mann und eine Frau sein.
Okay.
Oder, wenn sich kein Mann findet, auch zwei Frauen. Aber zwei Männer ist nicht möglich.
Okay, wir sprechen gleich noch mal ein bisschen über deine Erlebnisse und Eindrücke, als du vor Ort in Syrien warst. Mhm. Jetzt kommt noch mal Musik. Wir gehen nach Kanada und hören von Cœur de Pirate auf Französisch Danse et Danse. Und das ist ein Song aus dem Jahr 2011.
La nuit se fait longue, tu me fais pas rire. Mais reste même si tu souffles les soupirs. Tu parles trop près, je cherche la paix. Et sous barre de velon me crie que je te hais. Tu dis que I'm your only one, c'est ça. Apprends-moi pour une conne. Mais dans ces danses que j'ai à t'aimer, je ne t'aurai plus. J'ai sorti à ce huis clos de saison. Tu dis que I'm your only one, c'est ça. Prends-moi pour une conne. Mais dans ces danses que j'ai à t'aimer, je ne t'aurai plus.
Du hast ja gerade schon ein bisschen erzählt, wie es vor Ort in Syrien gewesen ist. Magst du unseren Zuhörern noch ein paar mehr Informationen geben und noch ein bisschen weiter darüber berichten, was für Erlebnisse und Erfahrungen du dort gesammelt hast?
Ja, gerne. Ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass wir verschiedenste Institutionen besucht haben, von den Selbstverwaltungen, Stadtverwaltungen in den Städten und Gemeinden. Aber wir waren auch zum Beispiel im Staudammwerk in Tabqa, wo ein Großteil der Region mit Strom versorgt wird. Wir waren beim Rojava Information Center, mhm, TV. Wir waren auch bei Nefel TV.
Also das sind Fernsehsender?
Das sind Fernsehsender, okay. Ja. Wir waren in verschiedenen Frauenhäusern. Wir haben die Fraueninstitution quasi Kongress da in Rojava und auch Zanubia, die in den arabischen Gebieten tätig sind, besucht. Ja, und was ich dort eben erlebt habe, was ich glaube ich vorhin kurz schon angedeutet habe, die Menschen dort, die aktiv im gesellschaftlichen Leben sind, diese haben eine derartige Energie und strahlen einen Optimismus aus und eine, ja, sie wollen etwas bewirken und sie sind wirklich total engagiert. Und das hat mich richtig fasziniert, dass man auch das Gefühl hatte, das, was sie sagen, zum Beispiel, dass es eben ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass man die Bevölkerung informiert, dass man ihnen Bildung verschafft,
ja.
Dass das auch wirklich passiert. Und da haben wir eben auch zwei Akademien besucht und uns dort mit den Leuten unterhalten.
Mhm. Was waren das für Akademien?
Ja, das ist ein bisschen was anderes als hier bei uns.
Ja.
Dort werden halt Kurse gegeben, teilweise aber auch Kurse über mehrere Wochen.
Mhm.
Wo die Menschen dann dort hinkommen, dort übernachten, dort essen und so weiter,
okay.
Und auch wenig Kontakt nach außen haben,
okay.
Sondern dort dann eben wirklich Informationen bekommen und zum Teil auch Bücher lesen und diskutieren und so weiter und so fort.
Mhm.
Es gibt aber auch Kurse, wo gesundheitsrelevante Sachen vermittelt werden.
Mhm.
Und also, ja, was man eigentlich zum täglichen Leben braucht.
Okay.
Und wo es halt früher immer wieder so einen Leerraum gab. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, ich denke mal, viele verbinden das auch mit Rojava, dass die Gleichberechtigung von Männern und Frauen dort eine sehr, sehr große Rolle spielt.
Okay.
Und dass man eben diese Vorherrschaft, die ja auch hier bei uns die Männer immer noch gerne haben und für sich beanspruchen, dass man dort wirklich dabei ist, das gleichberechtigt aufzubauen.
Okay. Ich würde gerne noch mal auf das Thema Bildung zu sprechen kommen. Der Verein fördert ja vor Ort Projekte der schulischen, aber auch der außerschulischen Bildung, gerade für Kinder und Jugendliche. Wie wichtig ist diese Bildung für den Friedensprozess?
Ja, ich denke, wenn bereits Kinder lernen, wie man gemeinschaftlich Arbeiten bewältigen kann, dass Herkunft keine Rolle spielt, dass auch Behinderungen keine Rolle spielen oder auch dass jeder Fähigkeiten besitzt, die man halt nur erstmal erkennen muss und die dann wichtig sind für die Gemeinschaft. Wenn das vermittelt wird, das ist das Wichtigste. Also kurz gesagt, es heißt einfach nur Achtung vor dem anderen. Und das ist halt eine Voraussetzung für friedliches und kooperatives Miteinander zusammen.
Ja, ja. Okay, was macht für dich eine Demokratie aus?
Tja, Demokratie macht für mich zumindest nicht unbedingt nur aus, dass ich wählen gehen kann und dass ich meine Meinung frei äußern kann.
Ja.
Denn das haben wir hier ja auch. Aber wichtig sind eben die Punkte, die ich gerade zur Bildung der Kinder gesagt habe,
genau.
Dass man diese Achtung vor dem anderen, dass man das auch lebt und dass man dass das eigentlich ein demokratisches Recht ist, dass ich den anderen achte. Und wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass diejenigen, die gewählt haben, schon alles richtig machen. Das habe ich auch schon gehört. Wieso? Ich habe doch gewählt, die wissen schon, was sie machen. Ich bin nicht immer mit dem einverstanden, was die Politiker machen. Und letztendlich beginnt oder müsste es ein gewisses Umdenken in der gesamten Bevölkerung geben, dass wir nämlich nicht von oben hören, was gut für uns ist und was wir machen sollen und wo wir dann sagen, dann machen wir das, sondern dass wir von unten auf unterster Ebene, zum Beispiel in einem kleinen Dorf, dass wir uns gemeinsam hinsetzen, dass wir Probleme dort gemeinsam lösen und so lange eben auch versuchen, eine Lösung zu finden, bis wir einen Konsens gefunden haben. Und dann kann man weitergehen. Und das ist letztendlich die Philosophie der Basisdemokratie jetzt in ganz einfachen Worten gesagt.
Okay. Und wir haben jetzt ja schon viel über Frieden auch gesprochen. Wie würdest du für dich den Begriff Frieden definieren?
Das kann ich ganz kurz sagen. Frieden heißt für mich, dass jeder ohne Angst leben kann.
Okay. Wir gehen nochmal zurück in die Musik. Wir hören jetzt Manu Chao, das ist ein französischer Sänger und Gitarrist. mit baskischer Abstammung. Wir hören Me gustas tú, das ist Spanisch und bedeutet Du gefällst mir.
Qué corazón, mi corazón.
Te lo dije bien clarito.
Permanece a la escucha. Permanece a la escucha.
12 de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Me gusta su cocina, me gustas
de la mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta La Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Radio Reloj. 5 de la mañana.
No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
Okay, genau, wir hatten darüber schon am Anfang unseres Gesprächs gesprochen. Es ist ja so, dass gerade junge Menschen weltweit sich entschließen, in die Region Rojava zu fahren, um dort bei der Etablierung des Friedens und auch beim Aufbau mitzuhelfen. Warum ist das so? Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
Ja, gerne. Es ist so, dass, also vielleicht vorweg, diese Menschen, die das gemacht haben, haben festgestellt, dass es so nicht weitergehen kann, wie wir hier leben. Wir brauchen jetzt ja im Augenblick auch nur auf unsere Klimakrise gucken und vor allen Dingen, wie schwierig es ist, etwas hier zu bewegen. Und es ist halt, oder man macht sich häufig Gedanken darüber, dass es vielleicht, wenn etwas neu aufgebaut wird, dass man dann mehr Möglichkeiten hat, es von Anfang an richtig zu machen. Und außerdem glaube ich, das ist mir also auch schon 2020, als wir uns ohne Verein einen Großteil der Eltern getroffen haben, aufgefallen, diese jungen Menschen, die wir kennen, die sind unzufrieden mit der Situation hier. Die sind hier aus Deutschland oder auch aus anderen Ländern weggegangen, weil sie etwas gesucht haben, was ihnen entgegenkommt. Und gerade damals, so 2015, 2016, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass es auch so hieß, vom rechten Rand, vom gläubigen Rand her der Muslime wurden junge Leute von den Salafisten eingefangen. Auch diese Leute, die jetzt überhaupt nichts mit unseren jungen Leuten in Rojava zu tun haben, aber auch diese jungen Leute waren unzufrieden mit dem Leben, was sie hier hatten und sind dann eben, haben für sich, nach meiner Meinung jetzt, den falschen Weg eingeschlagen. Aber ich denke, das, was jetzt mit den jungen Leuten, die ich aus Rojava kenne oder auch hier in Deutschland kenne, dass die eben auch dieses Gefühl hatten, hier stimmt was nicht. Wir müssen versuchen, das irgendwie anders hinzubekommen. Und dann von dieser Idee dort fasziniert waren.
Und wie unterstützt der Verein diese jungen Menschen? Bekommen die dort zum Beispiel Unterkünfte gestellt oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, überhaupt nicht. Die sind also über die Selbstverwaltung wie auch immer organisiert.
Okay.
Das weiß ich jetzt gar nicht. Wir als Verein haben uns jetzt das Ziel gesetzt, dass wir ein Kinderhaus, ich sage jetzt mal Kinderhaus, weil nicht nur Waisen dort sind, dass wir ein Kinderhaus dort unterstützen mit Spenden, die bei uns eingehen. Und dass dann von diesen Spenden in dem Kinderhaus dann Materialien oder auch Materialien oder Ausbaumöglichkeiten, dass das dann beschafft werden kann, dass die da mehr Möglichkeiten haben.
Okay, ich würde gerne noch einmal zurückgehen. Du hattest vorhin erzählt, dass als du vor Ort in Syrien warst, dass du dir dort auch Frauenhäuser angeschaut hast. Mhm. Was für Frauen leben dort in diesen Frauenhäusern?
Ja, das ist ein bisschen anders als hier.
Ja.
Dort wird nämlich nicht einfach gesagt, okay, liebe Frau, dir geht es schlecht. Also es gibt auch in Rojava, gibt es althergebrachte Familientraditionen, wo die Frau halt in der Familie lebt, sich auch nicht nach außen irgendwie wagt. Also es ist ein sehr unterschiedliches Miteinander und Nebeneinander. Und natürlich bekommen jetzt auch Frauen, ich sag jetzt mal ganz vermessen, hauptsächlich so aus den mehr aus dem arabischen Kulturkreis, bekommen auch mit, dass gerade Kurdinnen wesentlich offener leben, dass sie ihre Meinung sagen, dass sie sich draußen bewegen, dass sie arbeiten, dass sie auch ohne Männer leben. Und wenn eine Frau jetzt in ihrer Familie Repressionen hat oder sich auch unterdrückt fühlt, dann hat sie die Möglichkeit, in ein sogenanntes Frauenhaus, ein Malajin, zu gehen, ihre Situation dort zu schildern. Und das ist für diese Frauen sehr schwierig, also überhaupt erstmal sich dazu zu überwinden, ihre Erziehung damit ja auch zu überwinden.
Ja.
Dann schildern sie ihre Situation. Und was dann eben auch für mich neu war, dann nimmt nämlich die Verwaltung von dem Frauenhaus nimmt Kontakt mit der Familie dieser Frau auf.
Oh, okay.
Ganz vorsichtig.
Ja.
Erstmal, also das wird natürlich in vielen Sachen wird das abgekloppt. Also so genau konnte ich das jetzt auch nicht nachvollziehen. Aber man versucht dann, eine Mediation zwischen der Frau und der Familie oder überhaupt in der Familie herzustellen.
Ja.
Dass man eben auch dann darüber diskutiert, wie könnte etwas geändert werden, was stört die eine Seite, was stört die andere Seite. Und dann wird so eine Art Vertrag geschlossen, dass man sagt, okay, ich, also die Seite der Frau, ich sehe ein, das und das ist jetzt vielleicht nicht möglich, aber die Seite der Familie oder der Mann sagt dann auch, okay, so werde ich mich meiner Frau gegenüber nicht mehr verhalten. Und das wird dann engmaschig von dem Frauenhaus begleitet. Die gehen halt immer wieder vorbei, schauen, wie geht es euch, was macht ihr? Und so versucht man dann eben miteinander zu arbeiten. Wenn das nicht möglich ist, das gibt es natürlich auch, haben die Frauen dann die Möglichkeit, dort unterzukommen, in dem Frauenhaus. Und sie werden dort, werden sie auch weitergebildet, je nachdem, was sie halt können, ob das jetzt Näharbeiten sind, Handarbeiten oder irgendwelche Mediensachen oder so. Also das muss man ganz genau gucken, was wofür oder wozu ist die Frau in der Lage, was interessiert sie. Und ja, dann wird sie entsprechend weitergebildet, sodass sie dann irgendwann auch selber arbeiten kann dass sie arbeiten kann und selber Geld verdienen kann.
Okay, wir sprechen gleich noch mal ein bisschen über den Verein. Jetzt gibt es noch mal Musik. Wir hören Ocho Macho, die kommen aus Ungarn, mit Jonakem und das bedeutet auf Deutsch gut für mich.
És láttam, de sajnos szemembe sütött a nap. Reggel, mikor kinéztem, és láttam, de sajnos szemembe sütött a nap. Láttam a madarakat szállni az égen, sajnos szemembe sütött a nap. Láttam az embereket járni a réten, sajnos szemembe sütött a nap. Everything's alright. Öreg rosta tanítja, everything's alright. Öreg rosta tanítja, everything's alright. Csak dúlolom azt, hogy jó, 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 de jó nekem. Azt, hogy jó, 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 de jó nekem. Jó nekem.
Yeah.
So, wir nähern uns doch schon dem Ende unserer Sendung. Genau, kannst du noch mal zum Abschluss einmal sagen, wie groß ist der Verein denn überhaupt? Wie viele Mitglieder habt ihr?
Ja, wir sind im Augenblick 52 Mitglieder. Es gibt noch 30 weitere Interessierte. Wir sind ja bundesweit organisiert, von daher sitzen wir also in allen verschiedenen Ländern von Süddeutschland bis Norddeutschland, Osten und Westen. Mhm. Und wir sind halt meistens über Zoom-Treffen, treffen sich die aktiven Leute. Und ansonsten haben wir auch Mitgliederversammlung, wir machen Elterntreffen, wir machen aber auch, damit man sich ein bisschen häufiger sehen kann, so Regionalgruppen. Wir haben zum Beispiel eine Regionalgruppe Nord, die sich jetzt am 6. April trifft in Hamburg. Soweit zum Verein. Wer Mitglied werden möchte, kann sich gerne unsere Homepage anschauen. Ich sag mal kurz die Adresse.
Ja.
www.familien-für-frieden.de. Für natürlich mit UE. Dort kann man sich eben zum einen über unseren Verein informieren. Dort gibt es verschiedenste Rubriken. Und man kann sich auch einen Mitgliedsantrag runterladen. Und wenn man mehr Informationen haben möchte, einfach nur mal anfragen möchte, dann kann man gerne auch uns eine E-Mail schicken an die E-Mail-Adresse info@familien-für-frieden.de.
Und wie ist das? Kann jeder Mitglied werden oder gibt es bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen?
Es kann jeder Mitglied werden.
Okay. Genau, dann magst du vielleicht nochmal erzählen, was für Veranstaltungen demnächst geplant sind.
Ja, wir hatten ja jetzt erst gerade in Neumünster unsere Fotoausstellung in Befreit von außen bekämpft. Die ist jetzt abgebaut, aber sie wird demnächst im Wendland gezeigt. Da habe ich allerdings noch keine genaue Adresse und kein genaues Datum.
Magst du noch einmal erzählen, was das genau für eine Ausstellung gewesen ist?
Ja, dort haben wir Bilder, Fotografien bekommen. Einmal vom Rojava Information Center, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Mhm. Und auch von der Journalistengewerkschaft ANHA. Die haben uns Bilder zur Verfügung gestellt, die zum einen Zerstörungen in Nord- und Ostsyrien gezeigt haben, kaputte Gebäude, aber auch direkte Detonationen von Öltanks und so weiter. Wir hatten auch ein Bild, wo ein Brunnen mit toten Schafen fotografiert war. Aber es gibt auch Bilder, die zeigen, das Leben geht ganz normal weiter. Wir haben zum Beispiel ein Bild, wo Kinder mit kleinem Plastikbagger und Schaufel vorm Zelt im Flüchtlingslager spielen. Oder auch, wo Gemüseanbau im Frühjahr gezeigt wird, wo alles grün ist, wo die Menschen dort auch am Ernten sind. Also wir wollten eigentlich zeigen, es ist viel kaputt, es wird immer wieder kaputt gemacht, aber die Menschen leben auch in dieser Situation.
Okay, und wie wurde die Ausstellung angenommen von den Gästen, von den Zuschauern?
Ja, sie ist sehr gut angenommen worden. Mhm. Ich hatte bei der Eröffnungsveranstaltung, waren 30 Leute vor Ort, denen ich erstmal ein bisschen von Rojava erzählt habe. Und dann haben wir uns anschließend die Bilder angeguckt. Es sind auch interessierte Fragen gestellt worden. Dann war die Ausstellung ja immer dann zu den Öffnungszeiten im KDW, wenn die Kinoveranstaltungen waren geöffnet.
Genau, das KDW ist ein Kulturzentrum hier in Neumünster,
genau.
Also für die das vielleicht nicht wissen. Mhm.
Und dort habe ich dann bin ich auch immer wieder Leuten begegnet, die sich die Bilder angeguckt haben, mit denen ich dann geredet habe, die interessiert waren. Und jetzt hatten wir am 14.03. eine Abschlussveranstaltung, wo auch noch mal etwa 10 Leute vor Ort waren, mit denen ich dann diskutiert und gesprochen habe.
Okay. Und wenn man Mitglied in dem Verein wird, was für Aufgaben kann man dann übernehmen im Verein?
Also wir haben verschiedene Gruppen gebildet. Mhm. Wir haben eine Gruppe für Öffentlichkeitsarbeit.
Ja.
Wir haben eine Gruppe, die sich für die Koordination der ganzen Sachen verantwortlich fühlt. Eine Gruppe kümmert sich um die inneren Belange, also zum Beispiel auch, wenn Eltern Probleme haben, deren Kinder eventuell dort sind oder auch hier, die dann Unterstützung haben wollen. Es ist ja so, wenn ein junger Mensch sich entscheidet, nach Rojava zu gehen, ist nicht unbedingt das Elternhaus davon begeistert.
Ja, natürlich.
Es passiert häufig auch, dass die Kinder dann sagen, so, wenn sie dann so 20, 25 sind, ist mir doch egal, was ihr wollt, ich gehe dahin.
Ja.
Und wenn dann in dieser mit diesem Weggehen eben kein Einverständnis zwischen Eltern und Kindern vorliegt, dann ist es gerade für die Eltern hinterher eben sehr, sehr schwer, wenn die Zeit vergeht, wenn sie dann von den Kindern nichts hören. Und da versuchen wir dann mit den Eltern zu reden, ihnen das zu erklären. Wir können nicht unbedingt Kontakt zu den Kindern herstellen, das geht nicht. Aber wir können ihnen dann unsere Vereinsgemeinschaft anbieten und zeigen, wie andere Eltern damit umgehen.
Okay, noch einmal zur letzten Frage zurück. Was für Veranstaltungen sind noch geplant, außer die Ausstellung?
Wir haben als Veranstaltung einmal diese Fotoveranstaltung und das, was ich schon gesagt hatte, das Elterntreffen in Hamburg am 6. April. Die weitere Ausstellung werden jetzt erstmal, das Material geht dann nach Süddeutschland und wird dort gezeigt. Mhm. Und bislang haben wir jetzt hier im Norden nichts weiter geplant, aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn da Interesse besteht, dass wir vielleicht mal einen Film zeigen, möglicherweise auch in Kooperation mit dem KDW. Das muss man mal schauen.
Okay, also wer jetzt Interesse hat, sich dem Verein Familien für den Frieden anzuschließen, der kann sich gerne mit Rita Bilal in Verbindung setzen. Ja, ich bedanke mich für das nette und angenehme Gespräch und wünsche dann noch einen schönen Tag. Genau, willst du zum Abschied auch noch kurz was sagen?
Ja, also ich bedanke mich für eure Einladung. Es hat mich sehr gefreut und ich bin gespannt auf die Resonanz. Und dann vielleicht bis irgendwann. Tschüss.
Okay, genau. Das war die erste Folge von Über den Tellerrand. Und wir spielen jetzt noch ein Lied zum Abschluss. Wir hören jetzt die Cardigans aus Schweden mit dem Song For What It's Worth aus dem Jahr 2003.